Ja, ich darf euch auch wieder alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich wieder, heute Abend bei euch zu sein. Bevor die Predigt anfängt, will ich noch mal kurz mit uns beten. Ja, lieber Herr, wir danken dir, dass du Zeit für uns hast, dass du mit uns redest und dass du ein Gott bist, der uns liebt, dass du uns so sehr liebst, dass die Schrift sagt, wir sind deine Kinder und dürfen zu dir sagen, Abba, lieber Vater. Herr, und so bitten wir dich, lieber Vater im Himmel, dass du jetzt zu uns als deinen Kindern sprichst. Vielleicht sind Menschen hier, die angefochten sind. Vielleicht sind Menschen hier, die Angst vor dem Sterben haben oder Angehörige verloren haben. Dann bitte ich dich, dass du ihnen ganz besonders Klarheit und Trost aus deinem Wort gibst. Vielleicht sind auch Menschen hier, die Korrektur brauchen. Dann gib, dass wir uns von dir auch etwas sagen lassen. Denn deine Schafe hören deine Stimme und wir folgen dir und du gibst uns das ewige Leben. Amen. Amen. Jetzt möchte ich euch mal was Schönes mitgeben, so einfach mal was Griffiges. Die Bibel ist ja sehr, sehr dick, hat viele tausende Seiten und mir ist es vor ein paar Wochen fast wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es in der Bibel drei Begriffe gibt. Ich gehe so weit, ich habe heute Nachmittag 2 Stunden Wanderung hier im Spessart gemacht, habe mir die Predigt nochmal memoriert. Und ich gehe so weit zu sagen, dass in diesen drei Begriffen die ganze Schrift natürlich nur im Keim enthalten ist. Und diese drei Begriffe finden wir beim Apostel Paulus. Glaube, Hoffnung, Liebe. In diesen drei Begriffen liegt die ganze Schrift. Alles, was die Lehre der Apostel ausmacht, alles, was Jesus gesagt, gelehrt, getan hat, alles, was wir im Alten Testament finden, Glaube, Hoffnung, Liebe. Auch als Ratschlag für Menschen, die evangelistisch tätig sind, wenn wir mit anderen sprechen und ihnen in einfachen Worten das Evangelium erklären wollen, dass wir uns nicht verzetteln in tausenderlei Erklärungen und sagen, das sind die drei Begriffe, da steckt alles drin. Glaube und Glaube, da muss man halt dazu sagen, dass der Glaube nicht nur ist, wir glauben, dass es einen Herrgott gibt, sondern dass Glaube eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist, eine vertrauensvolle Beziehung zu Jesus. Und dass dieser Glaube nicht nur im privaten stillen Kämmerlein vonstatten geht, sondern dass dieser Glaube durch die Liebe tätig ist. Und wer glaubt und wie die Schrift dann auch sagt, durch den Glauben die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz, der hat auch Hoffnung. Die Schrift sagt sogar, wir sind eine lebendige Hoffnung. Ich weiß, es gibt das Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber hier diese Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Die Schrift sagt sogar, wir sind eine lebendige Hoffnung. Und der Predigttext steht ja im 1. Thessalonischer Brief. Und dieser ganze 1. Thessalonischer Brief, es ist ja der früheste Brief, den wir aus der Feder des Apostel Paulus kennen, der ist genau auf diesen drei Grundbegriffen aufgebaut. Im ersten Teil geht es um den Glauben. Dann geht es ab Kapitel 4, Ermahnung zur Heiligung, um die Liebe. Und Liebe ist beim Apostel Paulus nicht in erster Linie ein schönes Gefühl, sondern Liebe ist etwas Praktisches. Liebe wird tätig. Liebe ist mitteilsam. Und im letzten Teil, ab Kapitel 4, Vers 13, geht es um die Hoffnung. Und genau diese drei Begriffe macht ja Paulus schon im ersten Kapitel so quasi als Überschrift über den Brief deutlich im Kapitel 3. Wir denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe. Da haben wir wieder die Arbeit in der Liebe. Und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und um die Hoffnung soll es heute Abend einmal gehen. Über Glaube wird viel gepredigt, Gott sei Dank. Über Liebe wird auch viel gepredigt, Gott sei Dank. Aber wir sollen eigentlich die Liebe weniger predigen, als vielmehr dann leben. Über die Hoffnung, weiß nicht, wird vielleicht etwas weniger gepredigt. Und deshalb soll es einmal um die Hoffnung gehen. Die Hoffnung ist die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und jetzt hört den Predigttext, Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Hier möchte ich doch mal Luther etwas kritisieren. Übersetzen wir besser, die gestorben sind. Ich werde gleich noch ausführen, dass Sterben in Jesus mit Schlafen nichts zu tun hat. Die entschlafen sind, die gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und in der Predigt soll es um vier Dinge gehen, vier Fragen, vier W-Fragen. Wer, wie, wann, wohin? Wer, wie, wann, wohin? Wer ist hier angesprochen? Paulus schreibt an eine Gemeinde, die an Jesus glauben. An Jesus glauben heißt, mit dem Leben und Sterben Jesu, mit der ganzen Person Jesu innigst verbunden zu sein. Und diesem Glauben hängt dann auch die Liebe und die Hoffnung an. Das gibt's nur im Dreierpack. Du kannst nicht sagen, Glaube, nee, das gefällt mir nicht. Liebe ist schön, sehr gut, Hoffnung auch. Nein, Paulus schreibt hier nicht an irgendwelche Menschen. Er schreibt auch nicht an alle Einwohner von Thessaloniki, sondern an die Gemeinde, an die Menschen, die an Jesus glauben, die im Glauben mit ihm verbunden sind. Ich hatte diese Predigt letzte Woche schon einmal gehalten in der anderen Gemeinde und da hat eine Frau einen Bekannten mitgenommen. Und er hat sich hinterher über die Predigt beschwert, leider nicht bei mir, sondern bei der Frau. Also er war nicht gläubig, muss man dazu sagen. Er sagte, das wäre doch alles sehr eng gewesen. Da muss ich sagen, jawohl, in gewisser Weise ist es auch eng. Denn der Glaube an Jesus ist nicht ersetzbar durch irgendwas anderes. Jesus spricht ja sogar mal von der engen Pforte, durch die wir eingehen sollen ins ewige Leben. Aber täuschen wir uns nicht. Ich hätte gern mal mit dem gesprochen. Vielleicht ist es so, wenn du einen Kreis ziehen willst mit einem Zirkel, ich bin ja auch Mathematiklehrer, dann muss der Zirkel fest eingestochen sein. Und da kannst du kein riesiges Loch in die Mitte machen, dann rutscht der Zirkel doch hin und her. Also das Einstechen des Zirkels, das ist so eng, enger geht's gar nicht. Aber je fester der Zirkel steckt, desto größer sind die Kreise, die du ziehen kannst. Und ich lebe jetzt fast 30 Jahre mit Jesus. Ich habe mich noch nie von Jesus eingeengt gefühlt. Im Gegenteil, je besser wir Jesus kennenlernen, desto weiter wird unser Leben. Desto schöner wird es. Desto mehr erfahren wir mit ihm nicht so, du stellst meine Füße doch auf weiten Raum. Und so ist dieses mit Jesus innigst verbunden sein der Grund dafür, dass wir eine lebendige Hoffnung sind. Diese jungen Christen in Thessaloniki, die glaubten an Jesus, die liebten Jesus. Und die liebten Jesus so sehr, dass sie jeden Tag auf die Wiederkunft Jesu warteten. Da unterscheiden die sich wahrscheinlich von uns. Oder vielleicht von vielen von uns. Die gingen sogar so weit, dass die dachten, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann sterben wir gar nicht mehr. Der Herr wird wiederkommen, bevor wir gestorben sind. Und dann passiert's. Auf einmal stirbt jemand in der Gemeinde, die erste Gemeindebeerdigung. Und offenbar hat das die viele Christen durcheinander gebracht. Sie waren angefochten, sie waren erschüttert. Und dann kommt ja Timotheus zu ihnen. Paulus hat den Timotheus geschickt, um zu hören, wie geht's denen. Und dann haben die dem Timotheus das erzählt. Frag doch mal den Paulus, wie ist denn das? Jetzt sind Menschen gestorben, die an Jesus glauben. Sind die jetzt weg? Haben die einen Nachteil, wenn Jesus wiederkommt? Und dann schreibt ja Paulus ihnen diesen Brief. Paulus schreibt hier im Vers 13, wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen. Ist doch schön formuliert. Paulus sagt nicht, ich will euch jetzt belehren, sondern er sagt, ich will, dass ihr nicht im Ungewissen bleibt. Martin Luther schrieb mal, der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Der Heilige Geist schenkt uns die Gewissheit auf das ewige Leben. Zweifel ist keine Tugend, sondern Zweifel gehört zu den Anfechtungen des Glaubens. Das heißt nicht, dass wir alles wissen, sondern das heißt, dass diese Hoffnung ganz elementar zu unserem Glauben dazugehört. Ganz elementar. Und wer an Jesus glaubt, der soll Gewissheit darüber haben, was nach dem Tod auf ihn zukommt. Wir sollen als Christen Gewissheit haben, was nach dem Tod auf uns zukommt. Also wer ist hier angesprochen? Es sind Menschen, die an Jesus glauben, die durch die enge Pforte gegangen sind, die mit ihm verbunden sind und dadurch weiten Raum, gerade auch in der Zukunft haben. Sehr interessant, dass gerade Menschen, die ohne Jesus leben, auch ohne Hoffnung sind und manchmal sehr depressiv, düster in die Zukunft blicken, resignieren. Aber so brauchen wir nicht zu leben. Das zweite ist, wie? Ja, vielleicht fragt jetzt einer, wir sollen Gewissheit haben über Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wer kann sich das denn vorstellen, was hier beschrieben ist? Die Auferstehung der Toten, die Entrückung, eine Posaune, die erschallt, ein Erzengel. Aber sehen wir mal in den Text. Paulus hängt ja die Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben gar nicht an Spekulationen, sondern Paulus hängt die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten, an den Tod und die Auferstehung Jesu. Das ist doch interessant. Kann sich einer von euch die Auferstehung Jesu vorstellen? Ich nicht. Ich glaube auch die Jünger nicht. Das sind ja merkwürdige Dinge passiert. Jesus konnte durch Wände, durch Türen gehen, die verschlossen waren. Er konnte in anderer Gestalt auftauchen. Er konnte plötzlich verschwinden. Vorstellen können wir uns das nicht. Aber trotzdem, ich weiß, Jesus lebt. Und warum weiß ich das? Ja, weil er mir selbst begegnet ist. Und du weißt es doch auch. Paulus schreibt immer wieder, wir sind in Christus. Und im Kolosserbrief schreibt er sogar mal Kapitel 2, Vers 9, und Christus ist in euch. Wie Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Und dann könnt ihr gewiss sein, dass ich diese ganzen Dinge, die ihr euch nicht vorstellen könnt, mit der Auferstehung, mit der Entrückung, mit dem neuen Jerusalem, dass ich euch dort auch sicher hinbringe. Lasst mich einmal ein etwas technisches Bild anwenden. Ich weiß, die hinken immer ein bisschen, diese Bilder, aber es ist doch eine Veranschaulichung. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geflogen ist. Ich bin schon ein paar Mal geflogen. Aber ich habe von Flugzeugen überhaupt keine Ahnung. Ich weiß ungefähr, wie es funktioniert, dass ein Flugzeug fliegt. Aber wie das im Einzelnen geht, wie diese Turbinen funktionieren, wozu die einzelnen Schalter gut sind, wie man sich dann, wenn man mal oben ist, orientiert, dass man auch dahin kommt, wo man hin will, habe ich keine Ahnung. Aber das brauche ich doch auch gar nicht. Es langt doch einfach, dass ich in das Flugzeug gehe und dann vertraue ich doch darauf, dass die Fluggesellschaft und der Pilot, dass die das alles im Griff haben. Dann vertraue ich doch darauf, dass der Pilot weiß, wo er das Flugzeug hinfliegen muss. Und so ist das auch mit der Gewissheit auf die Auferstehung und das ewige Leben. Wir wissen nicht, wie das im Einzelnen zugeht. Wir müssen es auch gar nicht wissen. Was wir festhalten müssen, ist die Verbindung mit Jesus. Es gibt heute viele Menschen, die wollen, auch in der christlichen Szene übrigens, momentan boomt das ein bisschen, gefällt mir nicht so ganz gut. Menschen, die Nahtoderlebnisse hatten, die haben Dinge erlebt, das will ich gar nicht bestreiten. Aber ich finde es traurig, wenn auch Christen, auch im Evangeliumsrundfunk werden solche Dinge vorgestellt, wenn wir die Gewissheit auf die Auferstehung der Toten und das ewige Leben an Berichte hängen von Menschen, die klinisch tot waren. Paulus schreibt kein Wort davon. Paulus schreibt, die Gewissheit auf unsere Auferstehung beziehen wir nicht aus Berichten von Menschen, die mal klinisch tot waren. Dann kann es nämlich sein, dass in 10 Jahren die Gehirnforschung genau erklärt, wie das funktioniert. Das sind Hormonausschüttungen, Halluzinationen. Bitte, wir brauchen das nicht. Wir brauchen auch keinen Spiritismus, Menschen, die mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen, sondern ich möchte euch heute Abend einfach Mut machen, vertraut doch in diesen wichtigen Dingen auf Jesus. Wann wird das passieren? Es heißt hier, wenn der Befehl ertönt. Paulus schreibt auch im 1. Korintherbrief, dass diese ganzen Dinge, von denen hier die Rede ist, völlig überraschend und plötzlich geschehen werden. In einem Augenblick, steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Da heißt es, en atomo, in einem nicht mehr teilbaren Moment. Und dann werden die Ereignisse ganz plötzlich, unerwartet und überraschend vor sich gehen. Die Toten in Christus werden auferstehen. Also sagt Paulus, müsst ihr euch um die gar keine Sorgen machen. Und die Lebenden in Christus gleichzeitig mit ihnen dem Herrn entgegen entrückt. Und dieses Wort, das hier steht, sie werden entrückt, meint ein plötzliches Wegreisen. Auch wieder plötzlich weg sein. Es gibt im Neuen Testament noch eine Stelle, an der dieses Wort entrückt steht. Und das ist in der Apostelgeschichte 8, Vers 39. Da bekommt der Philippus den Auftrag, auf eine Straße zu gehen, die Öde heißt. Da passiert dann wunderbare Dinge. Auch übrigens interessant, dass Gott dem nicht sagt, geh mal hin, da ist jetzt gerade eine große Erweckung im Gange. Der Minister, das ist ein ganz hohes Tier, der wird zum Glauben kommen. Er sagt ihm, geh auf eine öde Straße. So macht das Gott manchmal. Und dann macht der Philippus das und läuft dort, weiß vielleicht gar nicht, was er zu tun hat. Und auf einmal trifft er auf einen Kämmerer oder einen Finanzminister. Der kommt gerade von Jerusalem und hat eine Schriftrolle gekauft. Es ist die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und dann liest er auf der Rückreise, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen zählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und dann fragt dieser Finanzminister, von wem redet denn der Prophet hier? Redet er von sich selbst oder redet er von anderen? Und dann predigt ihm Philippus von Jesus. Er sagt, hier ist von Jesus die Rede. Und dieser Finanzminister kommt zum lebendigen Glauben, lässt sich gleich taufen. Und dann heißt es, als sie aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Das heißt, er war plötzlich weg. Und der Philippus wusste gar nicht, was ihm passiert. Der fand sich nämlich in Ashdod wieder, heißt es hier. Also offenbar war das in einem Moment, en atomo, in einem unteilbaren Augenblick, der war auf einmal weg und dann woanders und wusste selbst nicht wie. Das ist das, was ich vorhin euch sagen wollte, das mit dem Wie, auch die Apostel wussten es nicht, aber er war plötzlich weg. Ich glaube tatsächlich, dass, was im Johannesevangelium steht, da steht, dass wer Jesus glaubt, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Ich bin überzeugt, wir werden den Tod nicht sehen. Wenn das passiert, was die Schrift sagt, dass Jesus wiederkommt in den Wolken, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, dann wird das, ohne dass uns das irgendwie bewusst ist, von einem Moment zum anderen werden wir bei Jesus sein und wir werden gar nicht wissen, was ist eigentlich los. Übrigens ein sehr schönes Lied, das wir vorhin gesungen haben. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden uns freuen und glücklich sein, wenn wir auf Jesus sehen. Und im Petrus schreibt, wir werden uns freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erreicht haben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn einem das doch mal klar geworden ist, dann braucht man doch gar keine Erlebnisse mehr von Menschen, die mal in der Klinik waren. Ich will den Leuten nicht absprechen, dass sie was erlebt haben, aber wir brauchen das doch gar nicht. Wir haben doch Jesus. Und mit Jesus, meint ihr, dass Jesus zu schwach ist, uns dahin zu bringen? Ich glaube es nicht. Wann? Wenn der Befehl ertönt. Und noch zum Schluss, wohin? Es heißt hier, in die Luft dem Herrn entgegen. Fragt mich jetzt bitte auch nicht, wie das genau sein wird. Aber wenn wir das hier genau lesen, werden wir sehen, dass Paulus hier etwas im Sinn hatte. Und zwar, was er im Sinn hatte, war offenbar eine antike Hochzeitsfeier. Ich weiß, heute ist das üblich, da lebt man erst 10 Jahre zusammen, dann entscheidet man sich vielleicht dann doch mal zu heiraten und dann weiß man gar nicht, ob das auch für bis der Tod euch scheidet gilt. Damals war das zumindest in der Sitte anders. Ob die Leute damals keuscher gelebt haben, sei nochmal dahingestellt, will ich nicht unterschreiben. Aber es war zumindest Sitte, dass die Braut in ihrem Elternhaus war und geschmückt wurde. Wir lesen ja auch im Matthäusevangelium von den Brautjungfrauen. Die schmücken die Braut. Und dann erscheint auf einmal der Bräutigam. Der Bräutigam kommt in das Haus der Braut, um die Braut zu sich zu holen. In sein Haus. Und so ist das hier, dieses Bild, dass Jesus vom Himmel kommt und wie der Bräutigam die geschmückte Braut zu sich holt, zu dieser Hochzeit, zu dieser Hochzeitsfeier. Der Bräutigam kommt, ganz wichtig in der Bibel, dieser Ruf. Ach, schade, dass so viele Christen Angst haben davor. Eigentlich sollten wir uns freuen darauf. Es gibt eine Kantate von Johann Sebastian Bach, die ist fast ein bisschen anstößig. Die heißt, ich freue mich auf meinen Tod. Und da hat unser Musiklehrer, der hat gesagt, also was ein Schwachsinn, wie kann dieser geniale Komponist so einen Schwachsinn vertonen? Ich glaube nicht, dass wir uns auf den Tod freuen sollen, aber dass wir uns auf diese Ereignisse freuen sollen, mit Jesus verbunden zu sein, wie die Braut mit ihrem Bräutigam. Und da kommt doch etwas Wichtiges dazu, nämlich, wenn die Bibel von der Wiederkunft Jesu redet, redet sie nicht viel von Rechenkünsten, aber sie redet viel von Heiligung. Das ist die Rede davon, dass diese Braut ohne Flecken und Runzeln sein soll, die soll geschmückt sein, die soll schön sein. Ich habe schon so viele Kassetten weggetan und Vorträge gehört, da wurden Rechnungen gemacht, dieses und jenes und im Endzeitfahrplan. Ich kannte sogar mal einen Pfarrer, das war ein treuer, lieber Christ, der hat im Keller, das sah aus wie ein Schaltplan vom Zug, wann die ganzen Ereignisse passieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem der die Lämpchen da immer an- und ausgemacht hat und mir Erklärungen gegeben hat, ich war zum Schluss völlig verwirrt und wusste überhaupt nicht mehr, wann da irgendwas passiert. Also ich will nur mal eines sagen. Wir dürfen natürlich so grob auch unser Raster machen, da ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber die Bibel redet nicht viel vom Rechnen und mathematischen Künsten, sondern sie redet viel von Heiligung. Sei bereit. Das ist die Botschaft. Erwarte den Herrn. Erwarte ihn und lebe so, dass er heute wiederkommen kann. Vielleicht ist der Gottesdienst noch gar nicht rum, vielleicht nachher beim Abendmahl und wir sind auf einmal in der Gegenwart des Herrn und wissen gar nicht, was uns passiert. Und jetzt lasst mich zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges sagen. Und ich nehme doch hier in Anspruch, dass das Worte der Heiligen Schrift sind und keine Privatgedanken, die mir letzte Woche mal eingefallen sind. Wenn das Worte der Heiligen Schrift sind, wenn Gott selbst diese Worte uns zusagt, dann ist es doch eher so, dass nicht die Toten schlafen, die in Christus gestorben sind, sondern dass wir diejenigen sind, die schlafen. Es könnte ja sein, dass die, die in Jesus verstorben sind, die mit ihm im Paradies sind, irgendeine Art Wartezustand oder wie auch immer man das überhaupt sich vorstellen will, dass die vielleicht auf uns gucken und sagen, Mensch, die schlafen ja. Es kann ja sein, und ich bin sogar überzeugt, dass die jenseitige Welt oder das neue Jerusalem, das wird viel realer sein als die Welt, in der wir jetzt leben. Und wenn wir sagen, die Toten, die schlafen ja, dann drehen wir das gerade rum. Wir neigen doch dazu, zu schlafen. Wenn ihr im 1. Thessalonischer Brief weiterlest, dann werdet ihr genau dieses Vokabular finden, nämlich in Kapitel 5, Vers 6. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir haben vorhin gebetet, Herr, gib doch, dass Menschen hier aus Wächtersbach kommen. Ja, viele schlafen. Die sind wach, laufen herum, aber sie schlafen. Sie sind geistlich tot. Und dann sagen wir, die in Christus entschlafen sind. Nein, nicht die in Christus entschlafen sind, schlafen, sondern die Menschen, die keine Beziehung zu Jesus haben. Und ich will schließen mit einem Zitat aus Martin Luther. Und da komme ich genau zum Anfang des Gottesdienstes. Das war nämlich ein sehr guter Text. Habt ihr gewusst, dass Martin Luther 1519 in seinem kleinen Trostbuch vom Sterben genau dieses Bild gebraucht hat? Er sagt so, wie es wie ein Baby im Mutterleib ist und sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass es außerhalb des Mutterleibs noch irgendetwas gibt, so sind wir Christen, die wir nur diese Welt kennen, geneigt zu sagen, das ist alles, wie die Atheisten heute sagen, das ist alles, was wir sehen können, was wir anfassen können. Und Luther sagt, nein, es geht hierzu beim Sterben, spricht vom Sterben der Christen, wie wenn ein Kind aus der kleinen Wohnung in seiner Mutterleib mit Gefahr und Ängsten hineingeboren wird in diesen weiten Raum von Himmel und Erde, das heißt auf diese Welt. Ebenso geht der Mensch durch die enge Pforte des Todes aus diesem Leben heraus. Und obwohl der Himmel und die Welt, worin wir jetzt leben, für groß und weit angesehen wird, so ist es doch alles gegenüber dem zukünftigen Himmel viel enger und kleiner, als es der Mutterleib gegenüber diesem Himmel ist. Der Mutterleib ist so klein und dieses Weltall ist unermesslich groß. Aber dieses unermesslich große Weltall ist klein und eng im Vergleich zu dem, was kommen soll. Und dann sagt er noch, ebenso muss man sich beim Sterben der Angst entschlagen, das heißt keine Angst haben, und wissen, dass nachher ein großer Raum und Freude da sein wird. Ist das nicht wunderbar? Und jetzt noch ein kleines Wort an die, die vielleicht heute Abend hier sind und Jesus nicht persönlich kennen. Paulus sagt, die Jesus nicht kennen, die ihn nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, sind Menschen, Vers 13, die keine Hoffnung haben. Da kannst du noch so schöne Sterbeerlebnisse haben mit Lichterscheinungen und sonst irgendetwas. Er sagt, die haben keine Hoffnung. Und jetzt ist die Zeit, Jesus Christus anzunehmen, mit ihm zu leben und mit ihm dann auch zu sterben. Und es soll niemand rausgehen hier, der nicht weiß, ich bin mit Jesus verbunden. Und ich bin gerne bereit, auch nach dem Gottesdienst oder auch andere sind noch bereit, mit euch zu sprechen, wenn jemand hier ist und sagt, ich kenne Jesus noch gar nicht oder das ist mir zu eng. Bitte sprecht darüber und wenn ihr wollt, beten wir dann auch zusammen. Paulus schreibt, tröstet euch mit diesem Wort untereinander. Paulus sagt, der Glaube wird aufhören, wenn wir schauen. Die Hoffnung wird aufhören, wenn wir da sind. Aber die Liebe hört niemals auf. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Und nun wollen wir uns diesen Trost Gottes auch einmal gesagt sein lassen. Amen.